Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 31. Mai 2023. Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, es ist jetzt Session, Sommersession hat gestern angefangen, jetzt im Parlament. Einige Entscheide sind gefällt worden. Dominik, was sind so die wichtigsten Entscheide?
Ja, der Ständerat hat es mit 29 zu 11 Stimmen klar abgelehnt, sich selber einen Teuerungsausgleich von 2,5% zu gewähren. Durchgekommen ist der Werner Salzmann, SVP Bern, mit einem Antrag gegen das eigene Büro. Das gibt's nicht so oft im Ständerat. In der Regel, wenn das Büro so etwas vorbereitet, wird das so gemacht. Auf der anderen Seite ist die Eva Herzog gewesen, wo gesagt hat, ja, man müsse wegen Bundespersonal ja auch den Teuerungsausgleich gewährt. Das zeigt, wie die Eva Herzog denkt. Sie sieht sich selber sozusagen als Bundespersonal. Auch der Stefan Engler mit dem Ständerat in Graubünden hat das Gefühl gehabt, ja nein, wenn man das ablehnt, den Teuerungsausgleich, dann sei das populistisch. Dann ein weiterer Entscheid. Der Ständerat hat auch 133 Millionen Franken für Containersiedlungen, für Asylbewerber auf Armeeareal klar abgelehnt mit 29 zu 13. Wir haben gestern bei Bern einfach darüber geredet, über die Standorte. Und es sind noch zu viele Fragen offen, hat man gesagt. Es ist aber auch klar ein Fingerzeig an Frau Bohm-Schneider, dass man nicht einfach kann, jede Session noch mehr Geld einfordern kann. Das sind so die wichtigsten Entscheide heute aus dem Ständerat, insbesondere Nationalrat. Sehr viele Vorstöße und Initiativen. Eine Initiative, die eine Impfpflicht verbieten will, ist deutlich mit 35 Stimmen Ja und irgendwie 150 Nein abgelehnt worden und auch kein Gegenvorschlag gemacht worden. Das ist ein bisschen heute der Tag in Bern.
Genau, ich finde, der interessanteste Entscheid ist eigentlich der erste, den du gesagt hast, oder vom Ständerat. Da muss man also wirklich den Ständerat loben. Und es zeigt natürlich, dass vielleicht halt schon ein Majorz-Wahlsystem ist insofern besser, dass einfach die Leute irgendwie schon noch wissen, wir müssen mit dem Wähler reden und müssen das auch erklären. Ich habe ein das Gefühl, weiß nicht, wie du es gesehen hast, im Nationalrat wäre das wahrscheinlich eher durchgekommen. Und es ist ja eigentlich, also ich meine, eben Eva Herzog, haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet und es sicher auch kritisiert. Ich meine, es ist ein unglaublich interessantes Argument, dass sie eben das Bundespersonal ist eigentlich ihre Benchmark. Aber grundsätzlich ein guter Entscheid, wie es auch ein bisschen zeigt, dass die Ständeräte, die ja weiss Gott nicht aus armen Häusern kommen oder besser gesagt vielleicht aus armen Häusern, aber sicher gut verdienen, besser verdienen auch als Nationalräte, sicher die bestverdienenden Parlamentarier sind, dass die auch eine gewisse Sensibilität haben. Deutschland ist in der Rezession, die Schweiz zwar nicht, aber gleichzeitig ist es einfach so, die Leute machen sich ein bisschen wirtschaftliche Sorgen. Auch mit der Inflation rechnet man, die Zinsen gehen bald weiter rauf, die Mieter müssen wahrscheinlich bald höhere Mieten zahlen. Dünkt mir jetzt ein sehr reifer und auch einen vernünftigen Entscheid.
Ja, und überhaupt nicht populistisch. Ich meine, wir haben ein Milizparlament und es ist klar, wenn man da immer noch mehr drauf schaufelt, sie verdienen eigentlich jetzt schon zu viel, weil man jetzt schon kann davon leben. Ein Ständerat, wenn es einigermaßen gescheit macht, in zwei oder viele sind auch in drei Kommissionen, dann kommt er auf rund 150.000, 160.000, wovon ein Teil dann noch steuerbefreit ist. Entschuldigung, von dem kannst du leben. Das ist ein Anreiz zum Profipolitiker werden. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Darum ist klar, jeder Verzicht auf einen Teuerungsausgleich ist gut.
Ja, da muss man also sagen, Stefan Engler, völliger Unsinn, wo der erzählt, auch wieder eine Schande, muss man auch wieder sagen, eine Schande für die Mitte, dass der Stefan Engler solchen Unsinn überhaupt vorträgt. Und vielleicht auch noch, was ich auch schlimm finde, oder der automatische Teuerungsausgleich oder der Teuerungsausgleich, das ist so eine Arbeitsnehmer-Mentalität. Und da finde ich also von einem bürgerlich beherrschten Ständerat erwarte ich schon, dass sie Kopfendeckel eben sagen, wir brauchen das nicht, weil eben die Inflation ist in der Schweiz sowieso mässig im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Leute richtig darunter leiden, dass jetzt ausgerechnet die bestbezahlten Parlamentarier hätten, dass sich sollen gewähren. Wäre ein sehr komisches Bild gewesen. Gut, gehen wir ein bisschen weiter in die Schweiz. Ein interessanter Entscheid. Ich weiss gar nicht, ob es schon ein formeller Entscheid ist. Aber ich glaube, die Vorstände von der SVP und von der FDP im Kanton Zürich, die streben also wirklich eine Listenverbindung an für die Nationalratswahlen. Das ist noch nicht entschieden, insofern Delegiertenversammlungen müssen dem noch zustimmen und da kann man bei der FDP ist man da nicht so sicher. Deshalb sagen wir einmal, was gilt. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, oder Dominik?
Ja, natürlich ist das eine gute Nachricht. Es ist insbesondere eine gute Nachricht für die Ständeratswahlen. Dort ist es sehr wichtig, dass die beiden Parteien zusammenspannen. Und zwar, dass es kein grün-liberalen oder man muss ja sagen grün-linken Sitz gibt im Ständerat. Das ist ganz entscheidend, dass möglicherweise Regine Sauter und der Gregor Rutz reinkommen. Oder am Schluss möglicherweise macht der Josic macht für die SP den Sitz. Aber dann geht der andere Sitz an die Person von den beiden, die besser ist, Regine Sauter oder der Gregor Rutz, dann ist das ein klar bürgerlicher Sitz und ist vollkommen okay. Und auch im Nationalrat ist es wichtig, dass die Parteien zusammenspannen. Ich denke, es ist für die FDP eh wichtig. Sie ist nicht mehr eine grosse Partei in Zürich. Sie muss sich Partner suchen und dann kann sie sich nämlich so sitzsicher für mit profilierten Leuten. Und auf der anderen Seite stärkt das oder schwächt das bürgerliche Seiten und schwächt die andere Seite.
Absolut. Und es ist ja traurig, dass Mitte, wo man auch angefragt hat, wir haben noch Mitte, die ehemalige CVP, ansprechen, die hat sich geweigert, da mitzumachen. Sie würde wahrscheinlich lieber, ich weiß nicht, ob es schon so weit ist, sie würde lieber mit den Grünliberalen wahrscheinlich koalieren oder gar nicht. Das ist insofern auch sehr, sehr irritierend, weil Mitte hat ja bei den Regierungsratswahlen massiv davon profitiert, dass insbesondere die SVP, die mit Abstand die grösste bürgerliche Partei ist im Kanton Zürich, dass die SVP Silvia Steiner, die Regierungsrätin von der Mitte, unterstützt hat. Ich war selber im Albis Gütli gewesen, da an der Albis Gütli-Tagung, wo da die ganze Mitte ist ja aufgefahren und hat sich da wirklich auch sehr bedankt. Christoph Blocher hat sogar in seiner Rede Mitte-Kandidatin Silvia Steiner empfohlen. Also, ich meine, weiter kann man dann nicht gehen, was bürgerliche Zusammenarbeit betrifft. Und da kommt man jetzt zurück eben von der Mitte, dass Mitte findet, ja, bei der Nationalratswahl interessiert uns nicht. Silvia Steiner ist ja jetzt gewählt. Das ist genau der Charakter von dieser Partei, der einem auf den Wecker geht. Und wo auch wirklich schlecht ist, es ist für die Mitte schlecht und es ist natürlich für den Kanton Zürich schlecht, weil der Kanton Zürich ist in einer ganz, ganz heiklen Phase. Wenn die Bürgerlichen weiter so kutschieren, dann verlieren die Bürgerlichen wirklich die Mehrheit in dem Kanton, ob es jetzt im Regierungsrat ist, ob es dann auch im Ständerat ist. Und es ist wirklich wichtig. Und deshalb muss man auch der FDP sagen, bitte machen die Listenverbindung. Es ist im eigenen Interesse, aber es ist auch im Interesse von einem bürgerlichen Kanton Zürich.
Gut, und dann muss gerade Zeno Staub sich das gut überlegen. Er ist letzte Woche ja angetreten für den Nationalrat, der CEO von der Bank Vontobel, und hat sich präsentiert so als wirtschaftsliberaler Mitte-Politiker. Und er muss sich eigentlich hat er gerade die falsche Partei gewählt, muss man sagen.
Genau, und ich meine, es ist wirklich schade, weil Zeno Staub kennen wir auch. Das ist ein ganz guter Bankier und politisch sehr interessierter, wacher, gescheiter, brillanter Typ eigentlich. So müssen wir unbedingt den Nationalrat haben. Aber die Mitte, die Käsepartei, hat andere Prioritäten, tut uns leid. Und in vier Jahren muss man dann halt wieder nachdenken, ob man wirklich noch eine Mitte-Kandidatin soll unterstützen soll. Jedes Mal versagt die Mitte. Jedes Mal ist sie völlig inkonsequent und unzuverlässig. Gut. Gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben gestern schon über die Volksabstimmung geredet, die jetzt bald ansteht. Vorlage Klimaschutzgesetz haben wir gestern besprochen. Jetzt OECD-Steuer. Dominik, was sind da die wichtigsten Eckpunkte?
Ja, ich finde es noch verrückt oder langsam bröckelt so ein bisschen. Eigentlich ist nur der SP gegen die Verfassungsgrundlage für eine Mindeststeuer, wo man schaffen will. Es ist noch das Werk von Ueli Maurer, jetzt Vertreter von der Karin Keller-Sutter. Von diesen zusätzlichen Steuereinnahmen soll dann ein Viertel an den Bund gehen und dort an die Kantone verteilt werden, die eben keine so Firmen haben, weil die Mindeststeuer, die muss nur bezahlt werden von Firmen, die mehr als 750 Millionen Euro verdienen. Das ist auch sehr stossend. In den Übergangsbestimmungen von der Schweizerischen Bundesverfassung steht dann ein fixer Betrag, 750 Millionen, und zwar dann noch in einer Währung, die nicht unsere ist, Euro. Tut mir leid, das nur schon das finde ich blöd. Aber mir geht es noch um etwas ganz anderes. Das braucht es gar nicht. Man kann wunderbar Nein stimmen. Kantone können das selber machen. Sie können nämlich ihre Steuern für Unternehmen aufentun auf die international geforderten 15%. Dann bleibt alles bei den Kantonen. Und ich finde wirklich, Unternehmenssteuersätze sind Angelegenheit von den Kantonen. Man könnte wirklich den Föderalismus spielen lassen. Wir haben ein Interview mit dem Christoph Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, wo das auch antönt. Ich hatte noch letztes Wochenende den Sean Bry, der European Director von der Tax Foundation aus Washington, gefragt, wie es denn sei, ob die USA denn mit mir? Und er hat mir relativ klar gesagt, also mindestens bis 2025 macht die USA nicht mit, vielleicht auch nie macht sie mit. Darum könnte man wirklich, und man könnte wirklich ein bisschen abwarten. Heute übrigens haben wir die Schlagzeilen im La Gefi, in einer guten liberalen Wirtschaftszeitung aus der Romandie. Die Schweiz ist offenbar gemäss dem Artikel das einzige Land, wo wirklich vorwärts macht und wirklich fix die Sache bis Ende Jahr einführt. Wir gehen wieder mal voraus und statt dass wir das machen, was die schweizerische Demokratie eigentlich sehr gut kann, nämlich einmal warten, zuschauen und handeln, wenn andere Fehler gemacht haben.
Genau, ich glaube, da hat Ueli Maurer zu fest nachgegeben, hätte er nicht sollen, hätte er den Kantonen nicht sollen angeben, den Steuerkartellkantonen, die sich auch noch bedienen wollen. Nein, das unterstütze ich völlig, den Föderalismus. Wenn schon, dann sollen die Kantone, die jetzt schon durch eine gute Steuerpolitik auch gute Firmen angezogen haben, die sollen davon profitieren und das Geld vielleicht sogar irgendwie den Bürgern auch wieder zurückgeben. Genau. Das wäre auch noch gut. Aber dass der Bund sich da auch noch bedienen will, das ist stossend, das ist daneben, das geht nicht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wir haben es schon mal besprochen, mir passt das gar nicht, dass die OECD, eine Organisation, die in Paris beheimatet ist, sehr stark etatistisch französisch prägt, weil sie halt in Paris ist. Selbst wenn man angelsächsisch oder Schweizer oder neoliberale Deutsche, Paris ist so ein schöner Ort, da tut man gerne arbeiten. Anscheinend werden dort alle Leute etatistisch. Das ist nicht eine gute Organisation, ist übrigens ursprünglich gegründet worden, um den Marshallplan in Europa zu organisieren. Das ist, glaube ich, vorbei. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die OECD könnte man schon lange auflösen, aber wie das immer ist, mit internationalen Organisationen, die bleiben einfach. Das können wir nicht ändern. Aber das Zweite, was du gesagt hast, wegen Amerika, das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Ich meine, es ist einfach klar, dass wenn die Amerikaner das nicht einführen, dann sind wir wieder, zum Beispiel wir Schweizer oder eben die Irländer oder einfach alle die anderen, die auch noch tiefe Steuern haben für die Unternehmen, wir sind die Gelackmeierten und die Amerikaner lachen uns wieder aus. Wir haben es beim Backgeheimnis auch erlebt, oder? Die Amerikaner gross moralisch uns unter Druck gesetzt und jetzt wer wäscht denn jetzt oder wer hat denn das ganze schwarze Geld jetzt aus Südamerika angezogen? Es hockt jetzt alles in Amerika. Die Amerikaner sind da, man weiss, dass ich die Amerikaner schätze, aber da sind sie wirklich absolute Heuchler. Und von dem her finde ich, lassen wir doch noch ein bisschen Zeit. Wir schauen mal, was in Amerika passiert. Ich glaube nicht einmal, wenn der Joe Biden wiedergewählt werden würde, würde das ins Ziel kommen, dass die Steuern in den USA, erstens die Republikaner sind dagegen, aber auch der Joe Biden kommt aus Delaware. Das ist ein Tiefsteuerkantonstaat. Also von dem her, keine Eile, Nein stimmen. Gut, wir haben vielleicht noch ein letztes Thema, das noch interessant ist, das eigentlich schon vorbei ist. Es geht um das Schweizerische Rote Kreuz. Da ist ein Bericht rausgegeben worden, letzte Woche, wenn es mir recht ist, und wo zeigt Barbara Federer-Schmid, ehemalige...
Umgekehrt, Entschuldigung,
Barbara Schmid. Federer, ja, stimmt, Entschuldigung. Es zeigt auch, wie sehr ich sie schätze, dass ich ihren Namen falsch sage, das tut mir leid. Das tut man nicht, aber es ist dort in dem Bericht herausgekommen, dass sie ihre Funktion als Präsidentin vom SRK nicht so gut ausgefüllt hat. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, sie hat den langjährigen Direktor Markus Mader abgesetzt Ende letztes Jahr. Also natürlich ist der Entscheid dann vom obersten Gremium vom SRK gewählt worden, aber sie ist federführend gewesen und man hat das jetzt untersucht in dieser Kommission, eine Art Geschäftsprüfungskommission vom Roten Kreuz. Und der Höhepunkt ist der Satz, wo drin steht, Barbara Schmid-Federer hege, Zitat, wenig Eignung und Willen zur Führung. Zitat Ende. Wer Barbara Schmid-Federer kennt, der weiss, der überrascht das eigentlich nicht. Der weiss, dass das der Fall ist. Sie hat nach ihrem Abgang aus dem Nationalrat, wo sie für die Mitte-Partei war und nicht wahnsinnige Stricke verrissen hat, außer dass sie die Partei immer mehr nach links zehrt hat. Wir sind wieder bei der Mitte von Zürich, wo mal, wir erinnern uns, wo mal ganz tolle bürgerliche Nationalräte auf die Bahn geschickt hat.
Aber Paul Isering, einer von den Besten. Ja.
Genau, zum Beispiel, das ist ein Aushängeschild, oder? Baumberger ist auch noch einer gewesen, oder? Ein bisschen noch jünger. Aber seither ist die Partei, kann man sie austauschen mit den Sozialdemokraten und den Grünen. Und das hat wesentlich mit der Frau Schmidt-Federer zu tun. Und dann ist sie in Provo Juventute gehievt worden. Und sie ist ins Rote Kreuz gehievt worden. Beides wichtige zivilgesellschaftliche Organisationen. Und beide, stehen jetzt offenbar am Abgrund.
Und beides ursprünglich wirklich tief bürgerliche Angelegenheiten. Das kommt immer dazu. Und man kann jetzt das Thema ein bisschen ausweiten. Es geht ein bisschen ums Phänomen, finde ich, von linksbürgerlichen Politikern. Und viele davon sind Frauen, weil bei den linksbürgerlichen Politikern sind halt Frauen eher angesiedelt. Und die machen alle, auch wenn sie nachher aus dem Parlament und sich verabschieden, Karrieren eben in solchen ehemals bürgerlichen, häufig heute jetzt eher pseudobürgerlichen Organisationen. Und es ist ganz klar, wie der Deal läuft. Oder? Sie werden unterstützt von der Linken natürlich und sind natürlich super Feigenblätter für die Linken, weil die Linken können immer sagen, ja, wir haben ja da eine Bürgerliche gewählt, aber eigentlich wissen die ganz genau, so bürgerlich ist die nicht. Und die bürgerlichen Parteien, wie zum Beispiel die Mitte oder die FDP, die können ja gar nicht anders, als die eigenen Leute dann zu unterstützen. Und so haben wir ein bisschen das Phänomen, dass überall so linksbürgerliche Politiker unglaubliche Karrieren können machen in diesem Land. Und das ist wirklich interessant. Die profitieren eigentlich von einer ganz komischen, unsichtbaren Quote, die einfach heisst, ja, du hast natürlich sofort eine Mehrheit, wenn du die Linke dafür hast, oder? 30%. Die SVP hat man nicht gern. Das sind die SVP, sind auch wieder 30%. Und dann können die Bürgerlichen ein bisschen auswählen und dann können sie sagen, ja gut, wir bringen alle durch, wenn sie linksbürgerlich sind, und dann machst du Karriere. Also es ist ein unglaublicher Sog, eigene Politiker nach links, für bürgerliche Politiker nach links zu gehen, wie sie dann immer Böste sich können eigentlich verschaffen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein von den Gründen, warum wir das Phänomen haben, wenn man jetzt zum Beispiel die FDP anschaut, dass die Basis von der FDP viel, viel bürgerlicher ist als alle die Funktionäre oder die Delegierten oder eben Parlamentarier, weil die eben eigentlich immer eher gute Karriereaussichten haben, wenn sie eben linksbürgerlich sind.
Ja, das ist so. Und auf der Seite von der Organisation passiert dann sehr oft auch, dass sie auch A, politisiert werden und B, natürlich nach links politisiert werden. Also ich muss das noch offenlegen. Ich bin während 8 Jahren, von 2004 bis 2012, Stiftungsrat gewesen von Pro Juventute Schweiz. Und ich habe das dort erlebt, wie unter der Christine Bärli, Ex-FDP-Ständerätin, ebenfalls so eine linksbürgerliche Frau, wie Pro Juventute einerseits viel zu viel Geld ausgegeben hat, als sie, viel mehr als sie eingenommen hat. Und andererseits hat man die Organisation plötzlich politisiert, statt dass sie freiwillige Arbeit auf lokaler Ebene gemacht hat und auch mit Hilfe vom Briefmarkenverkauf lokal finanziert hat, ist plötzlich Geld in der Zentrale gelandet und man hat angefangen, irgendwelche Stellungnahmen schreiben und sich profilieren mit am Schluss natürlich linksgrüner Politik. Also es ist dort wesentlich um irgendwelche Programme dann gegangen, wo alle gut gemeint sind. Also es ist um Kinderrecht und so weiter gegangen, aber es ist dann sehr politisiert worden und am Schluss ist es eben dann nicht mehr ein NGO, nicht mehr eine zivilgesellschaftliche Organisation gewesen, von unten nach oben, wie sie typisch ist für die Schweiz, sondern es ist eben dann so eine Kaderorganisation gewesen, wo linksgrüne Politik für das lobbyiert hat.
Genau, also passet auf vor den linksbürgerlichen Politikern, das sind die Schlimmsten, weil sie sind nämlich wirklich, ob sie das selber wollen oder nicht, sie sind im Ergebnis immer die nützlichen Idioten von der Linken. Und das wollen wir eigentlich nicht. Von dem her ist es nicht so ein Zufall, dass dann eben auch Barbara Schmid-Federer, die in so eine Funktion hineinkommt, obwohl sie eigentlich nicht sehr viel Führungserfahrung gehabt hat, eigentlich inkompetent ist, wie der Bericht eigentlich zeigt. Ja, dass nachher das eigentlich die Organisation muss zahlen, oder? Die haben jetzt eine Präsidentin gehabt, wo, ich glaube, 16 Jahre ist der Markus Mader da Direktor gewesen, und der hat sie, also das finde ich auch verrückt im Bericht, oder? Wenn er denkt, der Mitte-Politiker, das sind ja immer also die lieben, gutmenschigen Politiker. Ja, er sei unmenschlich, sage er entlohnt worden, steht im Bericht von der Barbara Schmid-Federer. Also das ist dann eben das, was dann so einen Mitte-Politiker, so einen karitativen Politiker auszeichnet, offensichtlich, dass man dann in der Praxis ganz anders ist, als man sonst schon mal so redet. Gut, das war es von Bern einfach. Heute am 31. Mai 2023. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf jedem anderen Podcast-Provider. Ja, könnt uns vor allem weiterempfehlen, könnt von uns reden, könnt uns hoch bewerten, würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.